DW Menschen und Märkte.
Heute bei uns im Programm Desaster für den Finanzplatz Deutschland. Aufräumen nach dem Wirecard-Skandal. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. Vor genau 1,5 Jahren schon deckte die renommierte britische Zeitung Financial Times den Bilanzskandal rund um Wirecard auf. Seit Anfang 2019 hatte die Zeitung regelmäßig über ungeklärte Zahlungsströme in Asien berichtet. Der Wirecard-Kurs reagierte jedes Mal mit großen Ausschlägen darauf. Dennoch schrillten bei der Finanzaufsicht keine Alarmglocken, bis es zu spät war. Haben sich die Behörden einfach nur täuschen lassen oder haben sie die dringend gebotene Kontrolle sträflich vernachlässigt? Jetzt steht man vor einem Scherbenhaufen, vor einem massiven Vertrauensverlust. Für Aktionäre und für die deutsche Aktienkultur ist es fast ein Totalschaden. Für den Finanzplatz Deutschland ein Desaster. Dorothee Holz und Sebastian Schreiber berichten.
Ein Absturz im Zeitraffer. In nur einer Woche wird aus Wirecard, dem DAX-Konzern mit Star-Potenzial, ein Pleiteunternehmen und einer der größten Finanzskandale Deutschlands. Mit Haftbefehlen gegen Ex-Chef Markus Braun und Ex-Vorstand Jan Masalek. Ein echter Kriminalfall. Entsetzen im Frankfurter Börsensaal.
Die Börse hat jetzt durchaus den Ruf wieder erlitten, eine Verbrecher- oder Zockerbude zu sein. Und das zu Recht.
Das ist ein Desaster für Deutschland, für die deutsche Aktienkultur, für die Anleger natürlich. Es ist furchtbar, dass so etwas in Deutschland eben passieren kann.
In der Tat, Desaster für den Finanzplatz Frankfurt. Was lief hier schief? Wie konnte es so weit kommen? Und was muss jetzt passieren?
Weltweit erfolgreich mit Wirecard in 69 Ländern rund um den Globus. So wirbt der Online-Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München im Internet immer noch für sich. Wirecard war auf Augenhöhe mit den großen globalen Playern mit angeblichen Milliardenumsätzen in einer Branche, die boomt. Weltweit zahlen Kunden immer seltener mit Bargeld, dagegen immer mehr mit Bank- und Kreditkarte oder mit dem Smartphone. Wirecard wollte noch einen Schritt weiter gehen. Online-Zahlen sollte so einfach wie möglich sein, mit Augenerkennung oder dem Daumenabdruck. Die Vision von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, das Bezahlen sollte unsichtbar werden.
Mit Wirecard haben wir operativ ein richtig tolles Unternehmen vor uns, das im bargeldlosen Zahlungsverkehr wirklich für Furore sorgt. Toll aufgestellt ist, auch weltweit. Und neben SAP eben dann auch einer unserer besonders großen Industrieperlen im Technologiebereich ist. Was dann stört, ist natürlich, dass es dann Gerüchte um Manipulation geht, Finanzmanipulation, Bilanzmanipulation.
Das sagte Robert Halver, Chefanlagestratege der Baader Bank, noch Mitte Juni, einen Tag vor dem dramatischen Absturz von Wirecard an der Börse. Aus den vermeintlich störenden Gerüchten über Bilanzmanipulationen ist quasi über Nacht bittere Wahrheit geworden. Die Behörden gehen davon aus, dass die Bilanzen mindestens seit 2016 Makulatur sind. Inzwischen ist sogar die Rede davon, dass Wirecard schon seit 2014 systematisch Umsatz und Gewinn durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht hat.
So schnell wie Wirecard wachse keiner, twitterte Markus Braun noch vor kurzem und alle wollten ihm glauben, dem Bill Gates Österreichs, wie es in einem Wirtschaftsmagazin hieß. Vor allem junge Leute, die genug haben von deutscher Ingenieurskunst, von Auto- und Maschinenbauern, die sich in der digitalen Welt gut auskennen.
Einer der Wirecard-Fans, Frederik aus dem Rhein-Main-Gebiet. Das erste Mal kauft Frederik 2018 Aktien von Wirecard, kurz nach dem Aufstieg des Konzerns in den DAX, in die erste Börsenliga. Frederik hält die Wirecard-Aktien nicht lange, verkauft sie nach dem ersten DAX-Hoch. Im April dieses Jahres steigt er dann aber wieder bei Wirecard ein, im Vertrauen darauf, dass die Wirtschaftsprüfer von EY, ehemals Ernst & Young, und KPMG jedes Blatt umdrehen und nichts Belastendes finden.
Damals waren ja schon die Bilanzvorwürfe teilweise da und der KPMG-Bericht stand ja auch schon im Raum, dass der veröffentlicht wird, beziehungsweise dass KPMG da noch mal prüfen soll. Und ich habe da auch einfach darauf vertraut, dass der Prüfbericht kein negatives Ergebnis enthält, sondern tatsächlich Wirecard da erstmal von allem freispricht.
Ein fataler Irrtum, denn es gab keinen Freispruch. Im Gegenteil. Im Juni platzt die Bombe. Die Wirtschaftsprüfer von EY lehnen die Wirecard-Bilanz ab, verweigern ihre Unterschrift. Es fehlten 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz, immerhin ein Viertel der gesamten Bilanzsumme. Verschwunden auf angeblichen Treuhandkonten auf den Philippinen. Und Wirecard, um den damaligen Chef Markus Braun, stellte sich in einem fast schon bizarren YouTube-Auftritt als Opfer dar.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Ein Opfer von bösen Machenschaften, das zog nicht mehr. Nur Tage später brach das Gebäude endgültig zusammen. Wirecard muss einräumen, dass die Milliarden wahrscheinlich gar nicht existieren. Der Konzern muss Insolvenz anmelden. Die Aktien verlieren innerhalb einer Woche nahezu komplett ihren Wert. Die Anleger sitzen auf einem Scherbenhaufen. Auch Kleinaktionär Frederik, der mit Einbruch des Kurses fast 1.000 Euro verliert.
Das schmerzt, das tut weh, das ist echt ärgerlich. Einfach weil es so klar ist, dass das nicht mehr wiederkommt. Das Geld ist verloren.
Es schmerzt, es tut weh. Damit ist nicht nur der finanzielle Verlust gemeint. Wirecard hat Gefühle und große Hoffnungen geweckt. Auch bei allen großen deutschen Investmenthäusern. Alle waren im Wirecard-Fieber. Ob Deka Investment oder Union Investment, also die Fondsgesellschaften von Sparkassen und Volksbanken. Und ganz groß auch dabei die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, DWS. Im Nachhinein war es also falsch. Im Nachhinein ist man immer schlauer, heißt es. Doch das gilt nicht für den Fall Wirecard. Denn der Wirecard-Skandal ist ein Skandal mit Ansage.
Seit 2008 stand der Online-Zahlungsabwickler immer wieder unter Betrugs- und unter Manipulationsverdacht. Beweisen konnte man es nie. Doch eine Zeitung blieb hartnäckig dran, sammelte Indizien, sprach mit Mitarbeitern vor Ort in Singapur und in Indien. Die renommierte britische Financial Times. 2019 veröffentlichte die FT eine wahre Kaskade an Artikeln über Wirecard. Die ersten im Januar und im Februar, das brachte den Aktienkurs jedes Mal zum Absturz. Von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun kamen die immer gleichen Beteuerungen fast schon wie ein Mantra. Braun sagte 2019 in mehreren NTV-Interviews:
Wir betrachten diese ganzen Thematiken vor allem als Kapitalmarktspekulationen. Es gab weder Bilanzmanipulation noch ansonsten Roundtripping etc. All diese Vorwürfe, die hier erhoben wurden. Und wir können heute schon mitgeben, alle Vorwürfe haben sich nicht bewahrheitet. Wir können hier auch noch einmal voll inhaltlich die entsprechenden Abschlüsse für diese Jahre bestätigen.
Doch die Journalisten der Financial Times ließen sich von diesen Beteuerungen nicht beeindrucken. Sie blieben bei den immer gleichen Vorwürfen. Die Bilanz sei manipuliert, Geschäfte aufgebläht, Geschäftspartner im Asiengeschäft nicht vorhanden. Das Autorenteam Stefania Palmer und Dan McCrum bekam es dann aber ganz schnell mit den Anwälten von Wirecard zu tun.
Wirecard behauptete, die Financial Times habe die Story Hedgefonds zugespielt. Das sei alles ein Versuch, den Aktienkurs zu manipulieren. Natürlich stimmt das nicht. Aber all das schien die deutschen Behörden zu überzeugen. Sie haben dann angefangen, gegen mich und meine Kollegin Stefania Palmer zu ermitteln, die auch an den Artikeln beteiligt war.
Tatsächlich hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin im April 2019 Ermittlungen gegen die Journalisten und gegen Finanzinvestoren aufgenommen. Der Vorwurf, sie würden den Wirecard-Kurs manipulieren. Diese Berichte lockten in der Tat zahlreiche Hedgefonds an, aus Großbritannien, aus den USA. Investoren, die hohe Renditen versprechen, aber auch hohe Risiken eingehen. Sie positionierten sich gegen Wirecard, wetteten auf einen fallenden Aktienkurs. Das sorgte hier für große Empörung, auch in der Presse. Von einem Angriff auf Wirecard war die Rede, gar auf die deutsche Finanzstabilität.
Die BaFin verbot für 2 Monate Wetten auf sinkende Kurse gegen Wirecard. Für Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF Bank aus heutiger Sicht ein Unding.
Man hat arrogant von Attacken der Hedgefonds gesprochen und hat sich auf die Seite von Wirecard geschlagen.
Hat sich die BaFin wirklich auf die falsche Seite gestellt? Ja, glaubt Gerhard Schick, ex-grüner Finanzpolitiker und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende.
Die BaFin hat nicht nur zu wenig gemacht oder nichts gemacht, sie hat dort, wo sie gehandelt hat, auch genau die Falschen adressiert, statt den Betrugsvorwürfen wirklich nachzugehen. Das ist schon ein krasser Fall von Aufsichtsversagen.
Warum konnte die Bonner Behörde den Skandal nicht früher aufdecken? Obwohl BaFin-Chef Felix Hufeld das Wirecard-Debakel sogar selbst eine Schande, ein Desaster nannte. Schon im Februar 2019 habe man veranlasst, die Bilanz von Wirecard zu prüfen, so die BaFin. Anlass: die öffentlichen Vorwürfe, aber auch ein anonymer Hinweis. Der Auftrag ging an die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR. Berichten zufolge kümmerte sich aber im Wesentlichen nur ein einziger Mitarbeiter der DPR um Wirecard. Ein Mitarbeiter für einen solch hochkomplexen Fall. Dazu Edgar Löw, Professor für Rechnungslegung an der Frankfurt School of Finance and Management.
Sie hat natürlich nicht die Aufgabe, Fraud, also Betrug, zu prüfen, sondern zu gucken, ob die Bilanzierung aus ihrer Sicht im Einklang mit den internationalen Bilanzierungsvorschriften steht. Im Fraud-Fall kann man sowas dann auch direkt an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Wenn man also das Gefühl hat, Fraud ist im Spiel, ist die DPR die falsche Adresse, dann muss die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden.
Das geschah aber nicht. Der Prüfauftrag ist bis heute, fast anderthalb Jahre später, ohne Ergebnis geblieben. Das Justizministerium hat Konsequenzen gezogen und hat den Vertrag mit der DPR gekündigt. Die DPR sieht sich wiederum als Bauernopfer. Die BaFin sieht sich dagegen bis heute im Recht. Man habe sich auf die eigentliche Aufgabe, die Kontrolle der Wirecard-Bank, konzentriert, einer Tochtergesellschaft der Wirecard AG. Für den Gesamtkonzern sei man nicht zuständig gewesen. BaFin-Kenner Gerhard Schick hat der Behörde in diesem Fall zwar krasses Versagen vorgeworfen, sieht aber auch einen Fehler im System.
Diese Behörde ist einfach nicht dafür aufgestellt, bisher Finanzkriminalität zu bekämpfen. Sie arbeitet behördlich, und wenn man es mit Lug und Betrug am Finanzmarkt zu tun hat, und wir wissen, dass das häufig vorkommt, dann muss man mit polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Sicht auch an die Dinge rangehen.
Den Stein ins Rollen gebracht hat aber erst ein Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Erst dann, im April 2020, zeigten auch die Prüfer auf, wie undurchsichtig das Asiengeschäft von Wirecard war, wie tief der Abgrund. Ein Sondergutachten, das der Aufsichtsrat von Wirecard vergangenen Oktober selbst in Auftrag gab, als der Druck von außen zu groß wurde.
Längst ist der Fall hochpolitisch. Auch der oberste Dienstherr der BaFin, Finanzminister Olaf Scholz, ist unter Beschuss. Er kündigte an, die Finanzaufsicht zu reformieren.
Wir müssen künftig in der Lage sein, komplizierte internationale Firmenkonstrukte wie Wirecard effizienter und wirksamer zu kontrollieren.
Der Opposition reichen Reparaturen aber nicht. Einige Stimmen fordern einen kompletten Neuanfang der BaFin, auch an der Spitze.
Dass Wirecard mit seinen falschen Bilanzen so lange durchkam, liegt nicht allein an den Aufsichtsbehörden. Vor allem die Wirtschaftsprüfer von EY, ehemals Ernst & Young, müssen sich kritische Fragen gefallen lassen. Schließlich ist EY seit Jahren schon für die Wirecard AG verantwortlich. EY prüfte also genau die Zahlen, die in den Artikeln der Financial Times im Fokus standen. Trotz der Warnsignale fiel EY lange nicht auf, dass bilanzierte Milliardenbeträge wohl gar nicht existierten. Die Wirtschaftsprüfer von EY wehren sich in einer Stellungnahme gegen Kritik.
Auch mit umfangreich erweiterten Prüfungshandlungen ist es unter Umständen nicht möglich, diese Art von konspirativem Betrug aufzudecken.
Dazu nochmal Bilanzexperte Edgar Löw von der Frankfurt School.
Was wir nicht wissen, das muss man immer wieder sagen, was wir nicht wissen ist, wurde gefälscht erstens, zweitens von wem wurde gefälscht und drittens in welcher Güte wurde gefälscht, konnte man das erkennen. Aber der Anschein zeigt, dass man hier vielleicht nicht genau genug nachgeschaut hat, ist denn wirklich das Guthaben auf der Bank, also den letzten, allerletzten Schritt möglicherweise nicht gegangen ist und auch hier wäre dann menschliches Versagen vielleicht gegeben gewesen.
Alle Schritte bis zum Ende gehen. Das erwartet man aber von hochdotierten Wirtschaftsprüfern. Auf deren Urteil haben sich alle verlassen. Auch die Gläubiger, die Wirecard Milliarden geliehen haben. Das erwarten aber erst recht die Eigentümer des Konzerns, die Aktionäre. Für sie ist es fast ein Totalschaden. Inzwischen laufen erste Klagen.
Der finanzielle Verlust ist das eine. Der Vertrauensverlust und der Reputationsschaden für den Finanzplatz Frankfurt gehen weit darüber hinaus, warnt Gerhard Schick von Finanzwende.
Wenn man mit ausländischen Beobachtern spricht, dann sehen sie den Skandal Wirecard eben auch in einer Reihe mit dem Cum-Ex-Geschäften, mit dem Dieselskandal, mit dem Korruptionsskandal bei Siemens und anderen. Das muss uns schon Sorgen machen.
Wirecard-Anleger Frederik will trotzdem weiter in Aktien investieren, aber er zieht seine eigenen Lehren aus dem Debakel.
Es ist ärgerlich. Jetzt spätestens eigentlich bei diesem KPMG-Bericht, der gesagt hat, wir können nicht uneingeschränkt eine Freigabe erteilen. Schon allein spätestens da hätte man eigentlich alles verkaufen müssen. Und das habe ich nicht gemacht.
So wie Frederik ging es vielen Anlegern im Fall Wirecard. Sie alle vertrauten auf die Aufsichtsbehörden, auf die Wirtschaftsprüfer und auf die Kenntnisse der Fondsmanager und Analysten. Dieses Vertrauen ist aber jetzt massiv beschädigt. Im Fall Wirecard hat nicht nur eine Kontrollinstanz versagt, sondern alle.
Es ist ein Desaster, das es am deutschen Finanzmarkt so noch nicht gegeben hat. Der Skandal um den einstigen Börsenstar. Ein Skandal mit Ansage. Die Indizien lagen alle auf dem Tisch. Hinterher ist man immer schlauer, sagt man. In diesem Fall gilt das nicht. Man hätte es besser wissen müssen. Jetzt muss man den Scherbenhaufen aufräumen.
Das war Desaster für den Finanzplatz Deutschland. Aufräumen nach dem Wirecard-Skandal. Ein Feature von Dorothee Holz und Sebastian Schreiber. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.